Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Viktoria Huska. Ich hatte das Vergnügen, mit Felix Ringel vom Department of Anthropology in Durham nach seinem Abendvortrag am 31. Januar 2018 an der Abteilung Kulturanthropologie der Universität Bonn ein weiteres Gespräch zu führen. In diesem Gespräch erfahren wir von Felix Ringel, welche Rolle Zeit und Zeitlichkeit in seinen Forschungen spielen und welche Rolle sie seiner Meinung nach in der Kulturanthropologie spielen sollten. Aber auch, was die Kulturanthropologie oder anthropologische Forschungen für einen Gewinn bringen und was er allgemein von der Kulturanthropologie als Fach oder auch von der Kulturanthropologie hier in Bonn hält. Ich wünsche viel Vergnügen beim Hören.
Hallo Felix, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für dieses Interview. Und freue mich auch sehr, dass wir dich gestern zum Vortrag hier zu Gast hatten. Ich möchte dich bitten, für unsere Zuhörerschaft eine kurze Vorstellung von deiner Person zu geben. Einfach kurz sagen, was dich vielleicht nach Bonn gebracht hat oder warum du dachtest, dass es hier für dich interessant sein wird, einen Vortrag zu halten.
Ja, also ich bin Felix Ringel. Ich bin Sozialanthropologe. Zurzeit an der Uni in Durham und die Einladung war freundlich und ganz zielgerichtet. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss man mal nach Bonn fahren. Außerdem kenne ich auch den Ove aus Wien noch und überhaupt scheint es ja alles so dynamisch zu sein. Herrlich, was will man mehr, nicht?
Sehr schön, danke. Das Lob geht natürlich zurück, vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass wir Einblick bekommen konnten in deine Forschung, die ja auch in Form eines Buches im März sehr materielle Gestalt annehmen wird. An dieser Stelle machen wir vielleicht kurz Werbung. Du wirst jetzt im März 2018 zu deinen Forschungen in Hoyerswerda ein Buch veröffentlichen mit dem Titel
Back to the Post-Industrial Future, an Ethnography of Germany's Fastest Shrinking City. Aber das Spannende ist, eigentlich hätte der Untertitel, darf ich das hier sagen? Wahrscheinlich nicht. Hätte der Untertitel heißen sollen, A Presentist Ethnography of Germany's Fastest Shrinking City, aber das wurde mir dann ausgeredet, weil der eigentliche Titel ja schon ein bisschen kontrovers ist. So musste der Untertitel dann ohne Experiment sein, was ich schade finde. Also eigentlich, das wissen jetzt nur die Bonner und alle, die im Internet nachgucken, eigentlich hätte es A Presentist Ethnography heißen sollen. Mit gutem Grund auch. Aber egal.
Da hatten wir gestern einen kurzen Einblick in deinem Vortrag, was denn Presentist für dich bedeutet. Vielleicht nochmal auch in diesem Rahmen eine kurze Information dazu. Wie kam es denn, dass du dich in deiner Forschung mit dem Thema Zeit oder Zeitlichkeit beschäftigt hast?
Also jetzt, das ging ja in Hoyerswerda los. Nach Hoyerswerda bin ich eigentlich gegangen, weil es eine sozialistische Modellstadt war. Und wie viele, die den Postsozialismus beforscht haben, ging es dann irgendwie am Anfang darum, naja, da war ja mal der Sozialismus. Mal gucken, was davon übrig ist, auch in gebauter, materieller Form, aber natürlich in sozialen, kulturellen. Ne? Und das war ein Trugschluss, oder es war ein Trugschluss in der Konzeption meiner Feldforschung, weil als ich dann da war, war das, was für meine Informanten und Freunde im Feld wichtig war, war eben nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Also musste ich meine ganzen Vorannahmen irgendwie über Bord schmeißen oder beziehungsweise auch 180 Grad drehen, um dem Genüge zu tun. Also da stellt sich für mich aber die Frage, okay, was machen wir als Anthropologen oder Ethnologen denn mit der Zukunft? Und dann wie im ganzen Gebiet des Postsozialismus oder der Literatur dazu, fängt man eben an so nachzudenken, wie machen wir das mit der Zeit? Was hat es für eine Wirkung auf unsere Methode, auf unsere Analyse, in der Theorie, auch von der politischen, ethischen Relevanz? Wie können wir damit umgehen? Ja, und das Buch fasst das so ein bisschen zusammen, wie ich versucht habe, dann eben eine Ethnographie zu schreiben, die nicht, wie man das oft machen würde, so ein bisschen historisch argumentiert, ist auch mit drin, aber die auch versucht, die Beziehungen, die Leute, die in Hoyerswerda wohnen, eben zur Zukunft haben, in den Fokus zu nehmen und von daher die Geschichte zu erzählen. Also wieder andersrum, ne? Sozusagen die Geschichte zu erzählen. Mhm.
Und jetzt auch, weil die Begriffe nochmal gefallen sind, Postsozialismus und postindustriell, gerade so nationale oder nationalistische Tendenzen oder auch antieuropäische Tendenzen, wie wir das gestern auch anhand der Beispiele, die du gebracht hast, in der Region Nordengland anzutreffen sind. Viel wird ja auch historisch argumentiert, dass solche Phänomene aufgrund der Tatsache existieren, weil es eben eine spezifische postindustrielle oder in Hoyerswerda beispielsweise postsozialistische Situation ist. Also dieses historische Argumentieren ist für sowas ja weit verbreitet. Welchen Erklärungsversuch würdest du unternehmen, wenn es nicht historisch argumentierend ist? Warum gibt es diese Situation oder wie kann man die Phänomene deiner Meinung nach erklären?
Das ist eine ganz einfache Frage, die man ganz einfach beantworten kann. Nein, ich will mal ein Beispiel aus der Anthropologie geben, die sich mit Ostdeutschland beschäftigt hat. Die hat nämlich, also auch viele amerikanische Kollegen, Dominik Beuer oder Daphne Berda, die in Ostdeutschland geforscht haben, die mussten sich natürlich in dem größeren Diskurs auch immer davon absetzen, was so gängig in Deutschland reproduziert wird als Diskurs, nämlich, dass die ausländerfeindlichen Übergriffe in Hoyerswerda oder ähnliche Ereignisse, dass die daraus zu erklären sind, dass da der Sozialismus war und dass der Sozialismus eben auch seine Spuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen hat. Ne? So, also so eine deterministische, das wurde mal von einem Hamburger, was war denn der, ich glaube Psychologe, wurde das mal so zusammengefasst, ja, weil die Ostdeutschen früher alle im Kindergarten zur selben Zeit auf den Topf mussten, sind die jetzt alle rechts. Ne? So eine ganz kausale Zuschreibungsgeschichte, die natürlich jedem Ethnologen und Anthropologen ähnlich gefallen würde, aber die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Daphne Berda und Dominik Beuer haben das ganz stark dekonstruiert, dieses Bild, was man in der Öffentlichkeit auch immer wieder reproduziert hat, und haben dazu gesagt, nein, wir müssen die Leute in ihrer Gegenwart ernst nehmen. Also, dass im Jahr 1991 in Hoyerswerda Menschen mit rechten Parolen gegen die ehemaligen Vertragsarbeiter und Flüchtlinge auf die Straße gegangen sind, lässt sich natürlich eventuell auch irgendwie mit Vergangenheitsbezügen, also auf jeden Fall nicht mit Mentalität oder sowas, aber mit Vergangenheitsbezügen schon erklären eventuell. Aber was viel wichtiger in der Gegenwart war, dass ein unheimlicher, und das soll das nicht entschuldigen, ja, aber ein unheimlicher Umschwung, eine Veränderung, die ganz radikal war, vorangegangen ist, viele arbeitslos wurden und so weiter und so fort. Also man kann da auch versuchen, eine Gegenwartsanalyse zu machen, und diese Gegenwartsanalyse würde auch dann immer beinhalten, eben nicht nur zu gucken, wie beziehen sich die Menschen, die da jetzt auf der Straße sind, auf die Vergangenheit, ob es jetzt die industrielle Moderne war oder die sozialistische Moderne oder sowas, sondern eben auch zu gucken, und wie beziehen die sich zur Zukunft, weil die Menschen ja mehr von solchen Sachen angetrieben werden in ihren Alltagspraktiken, als vom ständigen Bezug auf die Vergangenheit. Und weil da natürlich damals auch genau sowas und heutzutage auch irgendwie Ängste da sind, die auch wieder Ängste sind, die sich auf die Zukunft beziehen. Ne? Also Arbeitslosigkeit oder noch mehr Wandel oder ähnliches. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht, das allgemeine Phänomen kann ich jetzt nicht einfach mal so in 5 Minuten klären, aber den Zugang dazu, danach hattest du ja gefragt, den würde ich eben wenigstens komplexer machen. Ich wäre ja schon froh, wenn Zukunft und Vergangenheit auf Augenhöhe behandelt werden könnten. Also metaphysisch sozusagen die gleiche Qualität hätten. Aber das, also da muss ich noch ein bisschen weiter reden und publizieren, glaube ich.
Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich hatte mir gestern auch einen Satz zu Beginn deines Vortrags aufgeschrieben. Du meintest, um den Sozialwissenschaften beziehungsweise auch den Kulturwissenschaften mehr Relevanz zu verleihen, müssten wir die Zukunft betrachten. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass historische Fragestellungen weniger relevant sein oder werden sollen? Oder wie würdest du diese beiden Perspektiven miteinander in ein Boot holen?
Also als ein Befürworter der Anthropologie der Zeit selber ist alle zeitliche Komplexität, die wir wieder in die Analyse bringen können, spannend. Punkt. Für jemanden, der die Gegenwart als Ausgangspunkt nimmt, sind auch alle Bezüge, die zur Vergangenheit gemacht werden, wichtig. Und Menschen sind in dem Sinne, wie unser Term Time-Tracking beschreibt, sind da sehr kreativ. Also machen ganz schön viele interessante zeitliche Operationen. Ja? Beschleunigen Sachen oder berufen sich auf Sachen, die ganz weit weg sind, um irgendwas in der Gegenwart damit zu machen. Das ist also alles sehr spannend. Inwieweit wir als Ethnologen und Anthropologen historisch argumentieren können, ist immer nur eine Frage, inwieweit wir dem ein Wahrheitsgehalt geben, im Sinne von, ja, wir können wirklich repräsentieren, wie es war. Das, damit haben ja auch die Historiker zu schaffen. Jede historische Analyse hat natürlich unheimlich einen Wert, ja? Aber ob sie wirklich in Gänze die Zeit, die mal war, abbilden kann, ist halt fraglich. Wenn man jetzt die Bezüge zur Vergangenheit, die unsere Informanten machen, mit dem Vergleich, was jetzt ein ausgebildeter Historiker mit ganz wissen hat, ist da wahrscheinlich schon ein qualitativer Unterschied, aber keiner dieser Bezüge wäre wertfrei und nicht selber in einem historischen Kontext sozusagen. Also mir geht es gar nicht darum, dass man jetzt von der Vergangenheit weg so Abstand nehmen sollte, sondern mir geht es darum, ihr einen anderen Wert zu geben in der Analyse. Sie kann trotzdem einen Wert haben. Ja? Sie kann auch zum Verständnis unheimlich viel beitragen. Ich will das gar nicht tun. Darf ich mir da selber noch eine Frage stellen, die gleich beantworten?
Ja, gerne.
Weil es gibt da noch ein schönes Beispiel, Entschuldige. Also wenn man das jetzt nochmal erweitern wollen würde, könnte man dann davon erzählen, dass ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Foucault. Mhm. Foucault, was auch immer er war, wissen wir ja nicht, aber er hat auf jeden Fall eine History of the Present gemacht, ja, eine Geschichte der Gegenwart. Die Gegenwart, die er beschrieb, hörte ja empirisch sozusagen, und er ist ja viel kritisiert worden für seine Empirie, aber empirisch hört die, sagen wir mal, Ende des 19. Jahrhunderts auf, was natürlich nicht seine Gegenwart war. Ne? Also eine History of the Present, schwierig, ne? So. Und Paul Rubino und andere haben halt dann versucht, das für, also diese Methode dessen, dass man guckt, wie Wissen sich verändert, anzuwenden auf the contemporary. Ja? Also von einer History of the Present zu einer Anthropology of the Contemporary umzuschalten. Und die machen genau diesen Move auch. Also die machen auch diese neue Ausrichtung hin zur Gegenwart. Aber hier im Sinne von zur Contemporary, also der sich entwickelten Gegenwart. Und diesem Move sozusagen folge ich.
Das war auch das, was wir gestern in der Grafik gesehen haben, mit dem Prozess,
ja,
der Gegenwart eigentlich widerspiegelt, beziehungsweise das, was für uns in der Forschung greifbar wird, ja, ist nicht dieser eine Moment, sondern diese Geschichte der Aushandlung.
Genau, die da auch immer stattfinden.
Genau,
ja.
Okay.
Das wird auch markiert. Ja? Also es wird auch empirisch markiert von Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, oh, es verändert sich nichts. Ja? Oder es verändert sich so viel. Ja? Also auch das kann so eine Beschreibung sein, die eine kurze Periode aber eingrenzen, für uns auch empirisch schon mal eingrenzen.
Mhm. Ich möchte gerne nochmal Bezug nehmen auf einen weiteren Satz, den ich mir notiert hatte gestern.
Das ist ja wie in der
Prüfung. Ganz fleißig, ja.
Super.
Genau. Nein, ich möchte gerne noch die Gelegenheit nutzen, weil die Diskussion ja zum Ende eines Vortrags immer viel zu kurz erscheint. Und wenn du schon da bist, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Möglichkeit, das nochmal zu thematisieren. Du hattest gesagt, wir Anthropologen und Anthropologinnen haben etwas zu geben, nämlich einen Zugang zu Welt und zu Stadt. Mich würde interessieren, wie wir das vielleicht in unseren eigenen Forschungen umsetzen können, jenseits einer Methode der Intervention, wie du sie vorgestellt hast, die ja sehr sehr viel Präsenz und auch einen gewissen persönlichen Bezug dazu erfordert, wie du gestern auch meintest. Wie könnten wir das umsetzen? Was können wir dem Feld geben?
Auch wieder so eine einfache Frage, herrlich. Ich glaube, also die eine Essenz meines Vortrages gestern war zu sagen, dass wir es nicht machen. Ja?
Ja.
Also Man darf sich, oder man, ich würde mir wünschen, dass viele Sozialwissenschaftler sich eben nicht zurückziehen in den sogenannten Elfenbeinturm. Ja? Welches Format, wie möglich ist und entsteht, des miteinander Interagierens, ist, glaube ich, immer feldspezifisch. Also bei mir waren es halt Kolumnen und ein Wissenschaftscamp und ein Kunstprojekt.
Oder der Schlaf auf einem Sofa, ganz simpel.
Achso, das nehme ich als gegeben an. Also für mich geht Feldforschung immer darum, soziale Beziehungen aufzubauen. Ohne soziale Beziehungen fließt das Wissen nicht so richtig, sozusagen. Oh, das ist auch ganz, kann man gar nicht sagen. Aber das, ne, so die Stärke der qualitativ forschenden empirischen Sozialwissenschaft ist, dass sie Beziehungen aufbaut. weil wir ja diese Lebenswelten dann auch reflektieren wollen. Und wir müssen da schon rein. Und umso tiefer rein, umso besser sozusagen. Ne? Auch auf der Couch. Also jetzt nicht beim Psychologen, sondern in der Gastfamilie. Mhm. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie wir etwas zurückgeben können. Wir geben, glaube ich, schon, wenn wir so da sind, also wenn wir ganz aufrichtig und ganz transparent, denke ich, da sind, geben wir schon ganz viel zurück. Unsere Energie, unsere Neugier und so eine Sache. Und wir sind ja Lebens-Consulting-Personen. Ne? Was machen denn Consulting-Leute? Die arbeiten übrigens auch, ein Freund von mir hat gerade ein schönes Buch dazu, basierend auf Forschung in Deutschland herausgebracht, Felix Stein, sehr zu empfehlen. Titel gerade vergessen, aber irgendwas mit Abstract Labor, glaube ich, oder Work, Abstract Work. Egal, auf jeden Fall, und wir machen das auch. Ne? Wir gehen irgendwo rein in einen Kontext. Durch unser Dasein zwingen wir die Leute schon, über sich selber nachzudenken, weil sie ja zu einem Außenstehenden kommunizieren müssen. Und das wurde bei mir ganz oft wieder zurückgespielt als, ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mensch, Herr Ringel, total spannend. Ne? Und dann, ne, so beginnt ja schon ein Gespräch. Also darüber geben wir schon was zurück. Wie gesagt, was wir dann noch mehr zurückgeben können, also in der Kollaboration vor Ort, das sind alles Sachen, die sich dann auch ergeben, so wie sie sich bei mir auch ergeben haben. Ich bin ja nicht in dieses Feld gegangen und gesagt, so und jetzt bitte, ne? So jetzt müssen wir doch mal hier und da, und so, das wäre ja Quatsch gewesen. Aber man müsste dafür offen sein und das auch dann annehmen. Was wir dann aber mit dem Wissen machen, das wir erarbeiten, da ist interessanterweise eine zeitliche Problematik. Die Grundlage für meine Intervention war immer das, was ich zu dem Moment oder Zeitpunkt auch gedacht habe, auch wieder zu spiegeln. Also auch meinen Wissensentwicklungsprozess so transparent wie möglich darzustellen und zur Diskussion zu stellen, ja, um weiter im Gespräch auch zu bleiben. Also jetzt kann ich retrospektiv sagen. Ne, so. Aber wir machen es ja meistens so, wir gehen ins Feld, sind dann da, nehmen mit, Datenerhebung und so weiter und so fort. Vielleicht kommt noch ein Abschiedsgeschenk für einen super Informanten, kriegen noch eine Flasche Wein oder sowas. Und dann sind wir schon wieder weg. Und dann schreiben wir irgendwann, wenn wir alles gut analysiert und durchdacht haben, einen Bericht, der dann ein Genre in Anspruch nimmt, das eben an andere Wissenschaftler gerichtet ist, aber eben nicht an normalerweise nicht an unsere Informanten. Ja? Und wie man da jetzt zeitlich mit umgeht, ist schwierig. Wie gesagt, Intervention ist möglich, wenn man dieses Wissen zurückkoppelt während der Datenerhebung, aber es ist dann immer nur unfertiges Wissen. Und wir reden eigentlich dann auch nicht als mit der Autorität des Wissenschaftlers, der dann schon alles durchdacht und analysiert hat. Ne? Wie man dann andere Genres bedient danach, wenn man auch schon für sich wieder neue Gedanken entwickelt hat, wie man das wieder ins Gespräch bringt mit seinen Informanten, das ist eine gute Frage. Und da muss man, ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen dran. Sich immer den Medien anzubiedern sozusagen, ist, glaube ich, auch nicht die richtige Antwort. Ne? Also ich glaube, was gerade zurzeit ganz, ganz in ist, ist auch so Berichte zu schreiben, die man dann also in einem Genre, was funktioniert, aber die man wirklich sagt, und hier, guck mal, das habe ich für euch geschrieben, 4 Seiten, das sind meine Gedanken zu diesem Thema, was ich hier erforscht habe, und dann zu sehen, was daraus passiert. Also den Weg zurückfinden, glaube ich, muss man dann immer wieder auch kultivieren, so, ne? als eine Rückgabe von Wissen dann in dem Sinne.
Vielleicht kann ja so etwas wie ein Blog auch ein gutes Medium sein, um sich in solchen Formaten zu üben und nicht plötzlich in eine Kolumne zu stolpern, die vielleicht dann doch sehr ungewohnt scheint, nach dem ganzen wissenschaftlichen Schreiben oder in diesen Kontexten auch zu lesen.
Also ich glaube, was du damit ansprichst, ist, dass es vielleicht auch spannend wäre, in den Curricula in Deutschland und anderswo eben auch nochmal also so eine Genre auszuprobieren. Mhm. Ne? Also wie ist es denn, wenn man mal in 300 Zeichen einen komplexen Gedankengang mal zusammenfassen muss, so dass aber auch der normale Zeitungsleser ihn lesen kann. Ne? Oder eben mal ein Interview zu machen, 5 Minuten, was man sagen kann, hier, guck mal, das habe ich für euch gemacht. So, ne? Mhm.
Ja, das ist sicherlich ein Feld, was wir hiermit auch ausprobieren wollen und auch weiterhin noch darüber nachdenken müssen, wie wir an den Universitäten stärker diese Möglichkeiten auch nutzen können. Zum Schluss, auch im Sinne der Gabe, vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Gibt es denn einen Rat, den du werdenden Kulturanthropologinnen mitgeben würdest?
Ein Rat. Also erstmal eine Feststellung. Unsere Disziplin, wie auch immer wir sie nennen, ist eh die beste Disziplin der Welt. Ne? Punkt. Das soll jetzt gar nicht so trumpistisch klingen, wie es klang, aber es sind tolle Disziplinen. Sie ist auch eine Disziplin, die uns Sachen erlaubt, die andere Menschen nicht machen dürfen. Ja? Und die andere Wissenschaftler auch nicht machen können. Unter anderem ist das, ganz intensive soziale Beziehungen aufzubauen zu Menschen, denen wir sonst nie begegnet wären. Ja? Jetzt könnte man Spider-Man mit viel Macht, kommt auch viel Verantwortung zitieren. Da kommt wirklich viel Verantwortung mit. Aber ich glaube, wenn man ganz offen in sein Feld geht und auch ganz transparent arbeitet und einfach neugierig ist, dann wertschätzen das Menschen auch und geben einem darüber ganz viel zurück. Also das heißt, mein Rat wäre, ganz selbstbewusst, weil wir eine tolle Disziplin sind, ins Feld zu gehen und da ganz offen auch Fragen stellen, weil das ist unser Luxus. Wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen zuhören. Ja? Und das wirklich, das voll und ganz auszukosten und nie aufhören, sich selber auch zu reflektieren in diesem Prozess, aber das eben auch anzuerkennen als etwas, was wichtig ist, also für eine Gesellschaft auch wichtig ist.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, das uns allen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen wird. Vielen Dank, Felix.
Ich danke. War sehr schön.